Deutschlandfunk. Corso. Kunst und Pop.
Prelude, Lara und nun das Vorspiel. Drei Filme, die sich um die Schwierigkeiten drehen, in der Welt der klassischen Musik Fuß zu fassen. Das Vorspiel erzählt die Geschichte einer Geigenlehrerin, die versucht, ihre Karriere wieder aufleben zu lassen und ihre Ängste, ihr Versagen, ihr Scheitern an einem Schüler auslässt. Im Ausland war der Film schon zu sehen, sehr erfolgreich. Die Hauptdarstellerin Nina Hoss hat schon zahlreiche Preise gekriegt. Die Regisseurin Ina Weiße bekommt bestimmt auch bald einen. Beide sind nun im Studio. Am Donnerstag läuft der Film offiziell in den Kinos. Heute sind Sie erstmal hier. Schönen guten Tag, Frau Weiße, Frau Hoss.
Hallo. Herzlichen Dank für die Einladung.
Das Vorspiel ist fast wie ein Fall von weiblichem MeToo, war zumindest mein Eindruck. Also eine Frau, die ihre Macht doch heftig missbraucht, Frau Weiße. Sehe ich das falsch? Sie haben Drehbuch geschrieben und Regie geführt.
Ja, aber erstmal ging es uns gar nicht um den Missbrauch, sondern eigentlich um die Widersprüche, die in dieser Frau stecken. Und auch die Widersprüche, die eigentlich überhaupt ein Musiker hat. Nicht auf einer Seite spielt man, auf der anderen Seite muss man gleich vorausdenken. Man muss also im Moment sein und eigentlich auch alles vergessen. Also das heißt, im Zentrum stand erstmal diese komplexe Frauenfigur, die so zerrissen ist und die nach dem Absoluten strebt. Und dass sie sich dahin entwickelt, dass sie übergriffig wird, dass sie Grenzen überschreitet und dass sie ihren Sohn als auch ihren Schüler demütigt, dahin entwickelt sich dann die Geschichte.
Hat das was auch mit dem Leistungsdruck zu tun, der auf jeden Fall im Rahmen der klassischen Musik groß wirkt? Das war so mein Gefühl zumindest. Ist der da größer als woanders?
Also es ist vielleicht ein bisschen zu vergleichen mit dem Sportlermilieu. Da geht es auch um Leistung, es geht um Druck, es geht darum, wer ist der Beste. Man muss arbeiten, weil die Musiker müssen viele Stunden am Tag üben. Also dieser Leistungsdruck ist natürlich sehr stark. Ich glaube allerdings, dass man auch zu einem Ergebnis kommen kann, ohne dass man sich also so, sagen wir, so verhält, wie unsere Geigenlehrerin ihren Schüler behandelt. Also es gibt auch eine ganz andere Form von Unterricht. Zum Beispiel hat der Schüler, der bei uns spielt, den wir auch lange beobachtet haben im Unterricht, einen Lehrer, der sehr sanft ist und der überhaupt nicht diese Übergriffigkeit hat. Das bedeutet nicht, dass man nur zu einer guten Leistung kommt, indem man so getriezt wird.
Jetzt ist es so, ich habe gerade in der Anmoderation schon gesagt, dass es gibt jetzt gerade mehrere Filme, die sich dem Thema widmen. Und dann gibt es noch den klassischen Film Die Klavierspielerin, der basiert auf einem Buch von Elfriede Jelinek. Warum beschäftigt uns gerade zurzeit dieses klassische Musikmilieu so dermaßen, weil der Leistungsdruck überall regiert und wir uns das gerne dann im Kino angucken?
Es geht nicht nur um Leistung, sondern es geht ja auch um eine Schönheit. Also Musik ist, würde ich sagen, die freieste der Künste. Also man hat wenn man Musik hört, hat man eine große Freiheit. Es entstehen Bilder. Das ist fast wie bei der Literatur. Da ist es auch so, dass die eigenen Bilder im Kopf entstehen. Das Kino ist so, das setzt einem die Bilder vor. Und man muss gucken, dass man beim Schauen trotzdem eine Freiheit behält. Das war auch ein Ziel oder ein Wille bei diesem Film, dass er einem die Möglichkeit gibt, seine eigenen Bilder zu entwickeln. Deswegen sind auch Auslassungen, deswegen wird nicht alles durcherzählt, es wird nicht alles erklärt, damit man wirklich die Freiheit hat, seine Imagination zu aktivieren.
Also ich würde auch sagen, den Film kann jeder auf seine Weise sehen. Also ich könnte mir vorstellen, jeder sieht am Ende einen anderen Film, weil es eben die Auslassung gibt. Frau Hoss, Sie haben die Hauptrolle gespielt. Sie haben, glaube ich, mal Klavier gelernt, jetzt in dem Film Geige. Ist Geige nochmal ein sehr viel intimeres Instrument, weil es so nah am Körper ist?
Ja, genau. Das hätte ich jetzt auch gesagt. Als größten Unterschied habe ich das so empfunden, dass dieses Instrument ist ja aus Holz gemacht, was von sich aus auch schon ein warmes Material ist, eins, was lebt, was atmet und was sich erwärmt, wenn man lange mit ihm arbeitet. Man kriegt dann irgendwann auch diesen berühmten Fleck unten unterm Kinn.
Geigenkuss heißt der, glaube
ja,
ich, oder?
Das macht tatsächlich etwas mit dir, wenn dieses Instrument an dir liegt, im Unterschied zum Klavier. Und das hat mir dann durch dieses ganze Üben, was ich gemacht habe, so ungefähr 6 Monate vorher habe ich angefangen, mich mit dem Instrument zu beschäftigen. Das hat mich auch an diese Figur Anna Bronski herangeführt, an dieses ich meine, ich wusste das auch, beim Klavier musst du üben, um zu etwas zu kommen. Aber diese Geige, bis du überhaupt erstmal dazu kommst, dass du ein kleines Liedchen spielen kannst, das ist ja schon so kompliziert. Das sind so verschiedene Bewegungsabläufe auch. Mit der linken Hand die Griffe, mit der rechten diese Bogenhand. Also mein Respekt war schon immer sehr groß vor Musikern, aber das hat es dann doch nochmal verstärkt. Also ich habe zumindest, weil sie ja auch danach gefragt haben, was ist das, warum sind jetzt alle an dieser Welt interessiert? Das ist natürlich ein toller Raum, dieser Unterrichtsraum, weil es da eine Machtstruktur gibt. Und man kann sich, wie Ina ja auch schon meinte, man kann sich zu einem anderen Lehrerdasein entscheiden und diesen Raum anders benutzen oder nutzen. Aber manchmal, wie das bei Anna eben so ist, sie würde das vielleicht gerne. Zu Beginn habe ich immer das Gefühl, man möchte gerne bei dieser Lehrerin sein, weil sie die Einzige ist, die im Gegensatz zu den anderen im Kollegium etwas erkennt an diesem Schüler und nach etwas sucht, wonach wir ja alle, da können wir dann andocken, dass es nicht nur die Leistung und die Technik ist, sondern der Klang, der besondere Klang. Sie erkennt was in ihm und möchte ihn unterstützen und stützen und dahin führen. Und dass sie dann so aus der Balance gerät und eben, wie Ina meint, übergriffig wird und Grenzen überschreitet im Unterricht, das erzählt mir auch was über, was passiert da mit Lehrern? Was geht denn da vor, dass man auf einmal in diese Situation, das hat sie sich ja nicht vorgenommen, sondern da ist in ihrem Leben vorher etwas passiert, was mit ihr wiederum was macht. Ja, oder vielleicht ist es auch einfach ihr Narzissmus. Sie hat einen ganz guten kleinen Aspekt von Narzissmus, weil sie sich dann auch nicht darum schert, wie es dem anderen oder dem Gegenüber in diesem Moment geht.
Aber sie hat ja auch einen Vater, einen Filmvater, der irgendwie auch nicht besonders freundlich ist. Ist es nicht auch ein bisschen an manchen Stellen die Wiederholung von unfreundlichem Verhalten, was in ihr gespiegelt wird? Das war so ein bisschen mein Eindruck. Ihr Vater ist schon nicht besonders freundlich und sie hat das irgendwo in sich drin. Also manchmal, und es kommt dann raus.
Aber sie hat versucht, sich natürlich...
Sie wehrt sich.
Also es ist ja so, dass Demütigungen von einer Generation an die nächste weitergegeben werden. Es ist schwer, sich davon zu lösen. Aber sie versucht es. Sie hat diesen Mann geheiratet. Sie ist nach Frankreich gegangen. Man sieht sie am Anfang auch als wirklich weiche, zugewandte Person, die diesen Schüler vor den anderen fast beschützt und ihn aufnimmt und ihn fördern möchte. Und dann kommt das Alte, wenn man so will, wieder mit ihr durch. In dem Moment, wenn sie unter Druck gerät, dann bricht ihre Erziehung, die sie selbst erlebt hat, wieder aus. So könnte man das vielleicht sagen.
Sie haben das gerade ein bisschen verglichen mit dem Sportlermilieu, mit dem Druck, der da herrscht. Kann man es auch vergleichen mit dem Schauspielermilieu? Ist da auch so ein Druck voraus oder gar nicht so stark?
Nein, das ist schon nochmal was anderes. Wir sind ja hier auch in der Schauspielschule. Könnte ich mir vorstellen, dass das auch passieren kann. Also es hängt immer davon ab, wer dir da gegenübersteht. Also wie man Pädagogik begreift. Ja. Und was man da jeweils als Lehrer vorhat mit dem anderen. Und warum man diesen Beruf überhaupt ergreift oder denkt, das machen zu können. Aber in der Form, wie das bei der Geige ist, glaube ich, das ist doch nochmal, oder eigentlich bei jedem Instrument, weil du kannst ja ganz klar an einer Technik arbeiten. Das ist im Schauspielbereich nicht ganz so. Das kannst du auch, aber dann machst du deinen Sprechunterricht. Aber es gibt keine, was ist da die Messlatte, wer das T besser spricht oder so. Also ja, es ist so. Aber bei der Musik kann man einfach sehr genau hören, ob jemand technisch sehr gut ist und sehr versiert. Und daran muss man tatsächlich erstmal arbeiten, bis du dann zu deinem eigenen individuellen Klang überhaupt finden kannst.
Frau Weißer, hatten Sie eigentlich Frau Hoss vor Augen, als Sie das Drehbuch geschrieben haben?
Nicht beim Schreiben, aber dann danach.
Also es war fertig und dann haben Sie gedacht,
danach sehr schnell. Es ist auch kleine Umwege gegangen, aber dann war der Gedanke sehr schnell, dass sie das spielen sollte. Und ich war auch sehr froh, dass sie das dann gemacht hat.
Und dass Sie sich auch darauf eingelassen haben, Geige zu lernen. Ne? Sie haben es gerade kurz erzählt, ein halbes Jahr haben Sie, glaube ich, geübt, oder?
Ja, 6 Monate, auch jetzt nicht kontinuierlich, also während man andere Sachen macht. Aber dann doch, es gab Momente, wo wir sehr diszipliniert gearbeitet haben, ja.
Aber es gibt auch noch, wegen vorhin noch mal einen Unterschied natürlich. Es gibt sehr junge Schauspieler, wie auch bei uns im Film, die noch nie vor der Kamera standen und trotzdem in einem Film mitspielen können. Das wäre bei einem Musiker undenkbar. Ja. Ein Musiker, der gerade das erste Mal sein Instrument in der Hand hat, könnte niemals spielen. Mhm. Also das ist ein grundlegender Unterschied.
Und vor allen Dingen hat er auch sowieso, ich glaube, da gibt es noch weniger Chancen, ganz nach oben zu kommen als Musiker, oder? Ist das nicht noch ein größeres Auswahlverfahren? Also, dass man dann noch schneller plötzlich doch keinen Erfolg hat, wenn man nicht regelmäßig, ich kann es nicht.
Na, ich glaube, das ist ja auch ein Punkt, den der Film antickt oder von dem Anna auch sich selber beschreibt. Du musst starke Nerven haben. Also du kannst noch so gut im Probenraum sein oder so, aber du musst ja immer wieder auch auf dem Weg, überhaupt bis du auf eine Konzertbühne kannst, musst du ja diverse Wettbewerbe bestehen. Du musst permanent vorspielen, dein Können unter Beweis stellen, damit du weiterkommst in dem Metier. Und habe ich gerade einen Fragen.
Man kann das auch gar nicht messen. Ich finde, jeder Beruf hat seine eigenen Schwierigkeiten. Man kann gar nicht sagen, das ist schwieriger als da oder das ist schwieriger.
Der Weg ist nur ein anderer. Es ist schwieriger, an die Spitze zu kommen. Also ich glaube, auf dem Weg dahin ist es dann tatsächlich auch wie beim Sport. Du musst einfach diese Station meistern. Beim Schauspiel hast du das auch letztendlich, die Nerven. Wenn du keine Nerven hast in dem Moment, wo du sie brauchst, dann geht es auch nicht.
Es war ja interessant, der Junge, der bei uns den Geigenjungen spielt, übt am Tag auch um die 3 Stunden. Mhm. Und es gibt diese eine Szene zwischen der Lehrerin und dem Schüler, wo sie ihn so triezt und sagt nochmal.
Die ist wirklich so grausam, dass es fast schwierig ist, sie auszuhalten, muss ich sagen. Also muss man auch starke Nerven haben, um das anzugucken.
Das ist gut, dass Sie das sagen. Auf jeden Fall war er auch nach Stunden des Drehens, hat er überhaupt kein Problem damit, weil das für ihn völlig normal ist, wirklich so, also immer weiter zu üben. Natürlich nicht mit dem Druck des Lehrers. Und wir mussten ihn, damit er wirklich auch körperlich sichtbar rote Flecken kriegt und ein bisschen in Wallung gerät, mussten wir ihn immer die Treppen hoch und runter jagen, damit auch physisch wirklich bei ihm was passiert. Weil das lange Üben an sich, stundenlang, das machte ihm überhaupt nichts aus.
Vor allen Dingen im Unterschied zu sonst Kinderdarstellern, was ich immer ganz natürlich finde, ist, dass sie nicht wiederholen wollen. Dass man das immer wieder machen muss, die Szene immer wieder, wenn man aus verschiedenen Winkeln irgendwie aufgenommen wird und oder technisch irgendwas nicht stimmt, dann muss man es nochmal machen und so. Und da hatte er überhaupt kein Problem. Das war das erste Mal, dass ich mit einem Kinderdarsteller gearbeitet habe, der damit überhaupt kein Problem hat. Normalerweise ist das immer die größte Arbeit, diese Überzeugungsarbeit. Komm, noch einmal. Oder wir machen immer so Deals aus. Komm, 4-mal, das schaffen wir noch. So.
Ilja Monti heißt der. Ich wollte den Namen nochmal sagen.
Ja, der hatte damit überhaupt kein Problem. Es war beeindruckend, wirklich beeindruckend.
Der scheint dann auf jeden Fall jemand zu sein, der gerne übt, der akribisch ist. Wenn man Ihre beiden Biografien anguckt, Frau Weiße, Sie haben 3 verschiedene Sachen studiert, Philosophie, Regie und Schauspiel, also auch sehr akribisch. Frau Hoss, Sie haben auch Schauspiel zu Ende studiert, hätten womöglich schon viel früher sagen können. Ich glaube, Sie hatten schon Auftritte in Film und Fernsehen und hätten nicht zu Ende machen müssen. Ist das dieses, was bis zu Ende führen, Frau Weiße, scheint in ihrer Natur zu liegen, oder nicht?
Also Philosophie habe ich nicht zu Ende studiert. Ich glaube, das kann man auch gar nicht zu Ende studieren. Das macht man sein Leben lang, fragt man sich die Dinge und bekommt nicht viele Antworten. Also deswegen, und das Studium an sich hat mir schon sehr geholfen, also gerade im Filmstudium. Man kann das natürlich auch, man kann diesen Beruf auch ohne Studium ausüben, ist vollkommen klar. Regisseur sein ohne, absolut. Es gibt viele tolle Regisseure, die nicht studiert haben. Mir hat es geholfen, weil man in einer engen Gruppe zusammenarbeitet und sich die ganze Zeit ausprobiert und Filme macht. Und man immer guckt, wo ist die Perspektive? Also welche Perspektive wählt man für diesen bestimmten Bildausschnitt? Warum? Was steckt dahinter? Welche Haltung ist dahinter? Jeder Bildausschnitt, der muss eine Haltung zeigen. Und diese ganzen Dinge damit, deswegen war es für mich einfach sehr gut, auf einer Schule zu sein, weil ich mich die ganze Zeit damit auseinandersetzen konnte.
Das ist jetzt Ihr 3. Film, wenn ich das richtig sehe. Sie haben einen gedreht, der erste Spielfilm war Der Architekt, dann haben Sie einen Dokumentarfilm über die Nationalgalerie gedreht.
Ja.
Ihr Vater hat bei Mies van der Rohe gearbeitet, also es gibt eine Connection zu dem Architekturberuf. Und jetzt das Vorspiel, Sie haben selber Geige gespielt. Ist es wichtig, dass Sie selber so andocken können bei den Themen?
Auf jeden Fall. Also ich glaube, es ist immer gut, dass man von etwas erzählt, was man zumindest etwas kennt. Natürlich beginnt dann eine Recherche, nicht? Das ist ganz klar. Aber was vielleicht auch diese Berufe, auch Architektur, Musik, was das vereint oder wozu ich einen großen Bezug habe, ist diese Genauigkeit im Detail. Das ist ja auch bei der Architektur so, nicht? Wie lange dauert es, dieses Gebäude zu errichten? Wie das Dach auf den Stützen liegt, dass es lose drauf liegt bei der Nationalgalerie, weil es bei Wärme sich ausdehnt und bei Kälte zusammenzieht. Diese ganzen Dinge. Und wie hat man dieses Gelenk entwickelt? Also das sind ja alles ganz genaue Arbeiten. Und es ist auch beim Film. Also wie lebt diese Geigenlehrerin? Was hat sie an? Wie sieht das Bett aus? Wie sieht der Raum aus, in dem sie arbeitet? Diese ganzen Dinge müssen sehr, sehr genau sein. Und das war auch toll, natürlich mit Judith Kaufmann und Susanne Hopf zu arbeiten, die Kamerafrau und die Szenenbildnerin, weil die auch großen Wert auf diese ganzen kleinen Details legen, woraus sich dann ein Film entwickelt und besteht und der einen dann auch als Zuschauer nicht ablenkt, wenn alles stimmt.
Waren Sie ein fast rein weibliches Team hinter den Kulissen?
Also Hans-Jörg Weisbrich, unser Editor, der ist männlich. Es war gemischt. Wir hatten auch einen Oberbeleuchter-Tim, der war mein Mann. Das war wirklich sehr gemischt. Ja, Ton war Guillaume. Nein, das war gemischt.
Sie haben einen berühmten Vater, Frau Hoss, Sie haben auch einen berühmten Vater. Der hat vor 40 Jahren die Grünen mitgegründet. Sie sind lieber nicht Architektin geworden und Sie lieber nicht Politikerin. Warum? Weil man dann doch nicht in die Fußstapfen des berühmten Vaters treten will,
Frau Hoss? Nein, das war überhaupt nicht mein Thema, sondern meine Leidenschaft für die Schauspielerei. Die habe ich einfach tatsächlich schon sehr früh entdeckt. Also es ist eher aus was Positivem. Ich habe nicht mich gegen etwas entschieden, sondern sehr, sehr schnell und früh für etwas.
Ihre Mutter hat ja auch die Schauspielseite, würde ich sagen, mit reingebracht. Die war Intendantin am Schauspiel. Aber ich habe mich so ein bisschen gefragt, dieser Druck, den man zum Beispiel hat mit so berühmten Vätern, ist der für Frauen geringer als für Männer vielleicht, Frau Hoss?
Ich kann mir überlegen, das weiß ich gar nicht.
Also ich glaube, das ist für Jungen und Mädchen gleich. Mhm. Also wenn man so einen starken Vater hat, muss man sich auch als Junge sehr behaupten.
Genau, würde ich auch denken.
Ist es vielleicht sogar leichter für das Mädchen, würde ich sagen.
Ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Also es ist leichter für das Mädchen, sich dagegen den Vater abzugrenzen, hätte ich jetzt auch gedacht.
Ja, aber ich muss sagen, ich hatte einen Vater, der da nichts, da musste ich mich nicht groß abgrenzen oder irgendwie sicherstellen, dass ich auch vorkomme oder so. Also das war dann nicht so.
Die klassische Musik, die Thema im Film Das Vorspiel ist, spielte eine große Rolle in Ihrem Leben. Also ich meine, Sie, Frau Hoss, sind mit einem Popproduzenten verheiratet und hören vermutlich hin und wieder auch mal Popmusik oder nur Klassik?
Nein. Gemischt, wirklich alles durchweg. Also es ist von Pop, Jazz bis zu Klassiker.
Und bei Ihnen?
Das ist auch gemischt, aber ich habe natürlich für den Film sehr, sehr viel Klassik gehört, was ja auch ein großes Vergnügen ist. Die ganzen Stücke auszuwählen, was passt. Das war eine große Recherche und für mich eine große Freude, mich die ganze Zeit damit zu beschäftigen. Es war auch beim Drehen so, wenn man das Buch liest, denkt man so, oh Gott, lauter Schüler, die spielen. Und als wir dann angefangen haben zu drehen und das ganze Team saß und guckte den Kindern auf der Bühne zu, waren die alle überrascht, wie unglaublich gut die spielen. Und dass es eben kein Rumgegurke ist, sondern dass das schon wirklich fast wie professionelle Musiker, dass sie fast schon professionelle Musiker sind.
Ja, die sind auf jeden Fall total beeindruckend, das kann man gar nicht anders sagen. Der Film ist eine Koproduktion Deutschland-Frankreich, war im Ausland schon zu sehen und ist schon in ganz viele Länder verkauft. Warum? Auf den ersten Blick ist er kein Mainstream, da kümmert sich jemand sehr im Hintergrund, oder?
Ja, es kümmert sich sehr Film de Losange mit Margaret Menegos, die einfach eine große Liebe zu Film hat. Die Firma ist damals durch Romea gegründet worden. Sie ist danach dazugekommen und sie hat eine wirkliche Leidenschaft für Film. Und am Anfang war es gar nicht einfach, dass dieser Film gefördert wird. Ganz am Anfang ging es, da war das ZDF dabei, Medienboard zum Glück. Und danach war wirklich eine Flaute und es ist sehr schwierig für uns. Und dann hat mein Produzent Felix von Böhm ist dann nach Frankreich gegangen und hat der Margaret Menegos das Buch gezeigt. Und sie hat gesagt, sie möchte es machen. Und es war für uns wirklich ein Glück, weil dadurch der Film finanziert werden konnte. Man denkt natürlich, Deutschland ist ein Land der Musik, aber es ist ein Land der Musik und auch des Theaters. Aber Frankreich ist ein Land des Films. Und die hatten sofort einen Bezug dazu und die versuchen jetzt oder haben jetzt ihn überall ins Ausland verkauft, weil sie wirklich eine große Liebe dazu haben.
Frau Hoss, Sie sind, muss man noch sagen, in die Oscar-Akademie gewählt worden, neben Sebastian Koch, und sind eben jetzt dann aber auch mit dafür verantwortlich, dass nur so wenige Frauen für Regie, um nicht zu sagen, gar keine nominiert wurden. Hat Sie das erstaunt, überrascht?
Ja, also ich meine, gut Ding will Weile haben, heißt es doch so schön. Also,
aber schon Langeweile.
Ne? Naja, aber sie haben jetzt erst angefangen, seit 2 Jahren, glaube ich, die Akademie etwas zu sowohl verjüngen als auch diverser zu machen, mehr Frauen einzuladen in die Akademie. Und das braucht einfach, glaube ich, ein bisschen Zeit, bis sich das auch in der Mehrheitsentscheidung widerspiegelt. Erstaunlich finde ich schon. Also gerade weil da so ein Augenmerk drauf liegt, dachte ich vielleicht, dass jeder dann seine Stimme nochmal überdenkt oder anders darüber nach. Ich weiß es nicht, wie das jetzt wieder so zustande kam. Es ist einfach eine Mehrheitsentscheidung. Ja.
Sie haben 84 Filme gucken müssen, ne? Und dann entscheiden müssen und sagen müssen, gut, nicht gut oder den hätte ich gerne nominiert. Ich meine, es war auch ein starker Männerjahrgang, muss man schon sagen.
Das ist auch ein Punkt eben. Also es gab gar nicht so viele Regisseurinnen dieses Jahr. Und es gab dieses Jahr phänomenale männliche Hauptfiguren, ja. Mehr als bei Frauen.
Die Anna im Vorspiel, die ist eine sehr starke Frauenfigur, finde ich. Und was ich auch nochmal gedacht habe, diese Angst, so sehr zu versagen, ist das irgendwie auch typisch weiblich, so ganz, ganz viel zu üben und sich wahnsinnig gut auf alles vorzubereiten und nicht so eine breite Brust zu haben und zu sagen, ich mache das schon irgendwie? Oder ist das in der klassischen Musik, macht das jeder, die Männer auch?
Ich glaube, das ist ein Unterschied des Charakters und nicht zwischen Mann und Frau. Natürlich, Frauen sind manchmal, wenn ich mein Umfeld betrachte, sind sie manchmal zweifelnder. Aber wenn ich jetzt die Männer betrachte, sind sie auch zweifelnd. Ich finde, das ist keine geschlechtstypische Eigenschaft.
Könnte ich eigentlich auch so beschreiben. Also ich glaube, dass sich Frauen vermehrt nach wie vor mehr im Wege selber stehen und nicht in den Raum betreten und sagen, hier bin ich, ich weiß, was ich will und ich ziehe das jetzt durch. Also dieses ganz selbstverständliche Selbstbewusstsein und Selbstverständnis, da ist schon noch ein großer Unterschied, finde ich, in dem, wie wir über uns selber denken.
Aber es geht jetzt hier auch ums Künstlerische. Also im Künstlerischen würde ich sagen, kann man es nicht vergleichen.
Da würde ich
aber wenn man es im Gesellschaftlichen draußen betrachtet, könnte man vielleicht noch schon Unterschiede machen.
Ja, aber bei Anna würde ich auch sagen, das ist eine Charakterfrage. Also die hat sogar auch männliche Züge, wenn man das so aufteilen möchte. Also weil die keine Probleme hat, sich das zu nehmen, was sie möchte, ohne darüber nachzudenken, was das mit dem anderen gegenüber macht.
Nicht, sie hat eine Affäre, sie hat ihren Mann. Genau. Und das wird ja beiläufig erzählt. Das ist ja kein großes Drama.
Nö,
und es wird Frauenseite eigentlich nicht so oft beschrieben.
Stimmt. Ist das Ihre erste gemeinsame Arbeit gewesen? Oder?
Ja.
Und das hat jetzt so schön geklappt, dass Sie jetzt... Ah, okay.
Ja, genau. Genau so ist es. Genau so ist es. Ja.
Also, Sie schreiben schon wieder am neuen Buch.
So ist das.
Wollen Sie nur noch Regisseurin sein, gar nicht mehr Darstellerin?
Ich spiele jetzt Ende des nächsten Monats auch. Aber jetzt schreibe ich.
Und Sie freuen sich auf die neue
Rolle? Ich freue mich, ja. Okay, das kann man erwarten.
Nach Geige kann ja nicht mehr viel komplizierteres kommen, was man noch üben muss,
oder? Das ist richtig.
Dann müssen Sie sich jetzt was einfallen.
Ja, das war kompliziert. Mit den Kindern 5 Stunden nur am Tag drehen, dann Französisch, dann Musikinstrumente. Es gibt Einfacheres.
Gut, aber das Ergebnis hat sich gelohnt. Viel Arbeit und das Vorspiel zu sehen ab Donnerstag im Kino. Regisseurin Ina Weiße, Darstellerin Nina Horst, vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank.